Etruskia. Auch Etrurien genannt nach den Etruskern, die hier lange vor den Römern siedelten, liegt nördlich von Rom zwischen Viterbo und Orvieto. Eine Region, in der sich kaum Touristenbusse verirren. Zu Unrecht, findet mein Kollege Gerd Brendel. Auf dem Fahrrad entdeckt er eine Landschaft voller Paläste im Dornröschenschlaf, vergessener Dörfer und verwunschener Parkanlagen. Und Geschichten ehrgeiziger Frauen in einer von Männern dominierten Welt. Gerd Brendel nimmt uns mit in die vergessene Mitte Italiens.
I Farnese sono un'antica e famiglia longobarda. Piccola.
Die Farneses waren kleine Landadlige in der Lombardei im Kirchenstaat.
Erzählt der Historiker Antonio Rocca auf der wuchtigen Treppenanlage vor dem Familienschloss der Farneses in Caprarola in Tuscia.
Tutto cambia.
Das änderte sich komplett mit Giulia Farnese. Bella Giulia, die schöne Giulia, von den Zeitgenossen auch Braut Christi genannt. Denn sie wurde die Geliebte eines alten, heißblütigen spanischen Kardinals namens Rodrigo Borgia, des späteren Papstes Alexander VI.
Dem Einfluss der Giulia Farnese auf den Stellvertreter Christi verdankt die Familie ihren Aufstieg.
Dank ihrer Beziehung steigt ihr Bruder Alessandro zum Kardinal auf. Er ist ein genialer Politiker, denn nachdem er hier die Gegend zwischen Rom und der Toskana zum Lehen erhalten hat, Tuscia zum Staat im Staate ausbaut.
Tra Roma la Toscana in definita può diventare uno Stato.
Als Residenz lässt der frisch gebackene Kardinal Alessandro den Palazzo über dem Städtchen Caprarola erbauen. So beeindruckend das Gebäude, so lang die Baugeschichte. Fast 30 Jahre dauert es, bis der Palazzo bezugsfertig ist. Denn der Kardinal Alessandro zieht bald nach Rom um, als frisch gewählter Papst Paul III. Erst sein Enkel und Namensvetter Alessandro, der rasch als Kardinal und Chefdiplomat Karriere macht, baut das Kastell zum Palazzo um. Der eigenwillige Grundriss geht auf seinen Architekten Jacopo Barozzi zurück.
Er plante den Palast als Achteck mit einem runden Innenhof. Und wie er beides durch Arkaden verband, das ist das eigentlich Revolutionäre.
Die Konservatorin Anna Laura Fuori kennt jeden Winkel des Palastes. Das Mobiliar ist längst verschwunden. Aber die üppigen Fresken erzählen bis heute vom mächtigen Hausherrn und seiner Sicht auf die Geschichte Europas im 16. Jahrhundert zwischen Reformation und Gegenreformation.
So we've got, first of all, the opening of the Council of Trent.
Hier sieht man die Eröffnung des Konzils von Trient. Und hier der Frieden von Nizza, den der Papst zwischen dem König von Frankreich und Karl V. vermittelte. Hier wird der Kaiser vom Papst gesegnet, nach der Eroberung von Tunis vom osmanischen Sultan Süleyman der Prächtige.
Und immer dabei, erkennbar am Bart und Kardinalshut, Alessandro Farnese. Hier in seinem Palast hielt der Kirchenfürst Hof. Und nach entstand ein ganzes Ensemble. Aus Lustgarten mit Wasserspielen und einem Pavillon. Ein Luxus, der nicht bei allen Gästen auf vorbehaltlose Begeisterung stieß.
When in 1581 1581
soll der Mailänder Erzbischof und späterer Heilige Carlo Borromeo bei seinem Besuch den Kardinal gefragt haben: Das ist das Paradies, aber hätte man all das Geld für den Bau nicht den Bedürftigen geben können? Die Antwort des Kardinals: Das habe ich getan, Schritt für Schritt, an all die vielen Handwerker und Arbeiter, die ich bezahlt habe.
I gave it for their work.
Ein Wirtschaftsfaktor ist der Palast bis heute als begehrter Drehort für internationale Filmproduktion. Laura Fuori kann sich noch gut an die Dreharbeiten zu den zwei Päpsten erinnern, mit Anthony Hopkins als Papst Benedikt.
Das war großartig, mit mindestens 100 Leuten am Set. Mich hat Hopkins sogar gesegnet, als er für eine Szene mit seinem Papamobil hier langfuhr.
Welcher Segen ihr mehr bedeutet, der von einem echten Papst oder der von einem Hollywood-Darsteller in der Papstrolle?
Can I be honest?
Yes.
The actor one.
Darf ich ehrlich sein? Der vom Film Papst.
Religion und Glamour, heilige Macht und politisches Kalkül. Das war nicht nur für die Farneses des 16. Jahrhunderts untrennbar miteinander verbunden. Das nächste Castello auf meiner Tour durch Tuscia nimmt sich bescheiden aus gegen den Palazzo von Caprarola, aber steckt trotzdem voller Geschichte. Das Castello Ruspoli in Vignanello. Auch hier klopfen die Besucher oft an das große Tor. Und die Hausherrin ist eine echte Prinzessin, Principessa Claudia Ruspoli. Die über 70 Jahre sieht man der energischen Dame nicht an.
Do you want to interview me?
Yes.
Then let's do it here.
Das Interview findet hier statt, hier gleich links, von der großen Diele unter dem Stammbaum der Familie, der die ganze Wand einnimmt. Der Name ganz unten gehört einem legendären Ritter aus dem Gefolge Karls des Großen.
That's the Carlomagno one,
yeah.
Who came from Scotland.
Yeah.
He came from Scotland.
Ein gewisser Marius Scotus aus Schottland.
Aufwärts mit der Familie ging es dann, als einer seiner Ur-Ur-Ur-Urenkel um 1500 die Nichte des Farnese-Papstes, Papst Paul III., heiratete. Seitdem gehörten die Ruspolis zum Who is Who des Kirchenstaats.
Two cardinals, never a pope.
Zwar findet sich kein Papst unter den Vorfahren der Prinzessin, aber dafür zwei Kardinäle und eine echte Heilige.
Okay, this is the chapel dedicated.
Das hier ist unsere Hauskapelle zum Andenken an Giacinzia Mariscotti.
In der kleinen Hauskapelle hängen bis heute die Nonnentracht der heiligen Hyacinthia und eine Geißel, mit der sich die Heilige selbst gezüchtigt haben soll.
Sie büßte viel und ausgiebig.
Als fromme Nonne und Gründerin einer Art Hilfsverein für Gefängnisinsassen und Pestkranke. Spätere Familienmitglieder waren mehr weltlichen Genüssen zugetan. Knappe 100 Jahre nach der heiligen Hyacinthia ging Fürst Francesco Maria Ruspoli in die Musikgeschichte ein, als Arbeitgeber eines jungen Komponisten aus dem fernen Norddeutschland, Georg Friedrich Händel.
Händel.
Händel hat für ihn komponiert. Er kam hierher und hat für die Gäste des Fürsten musiziert.
Vermutlich im großen Salon, im ersten Stock, der mit seinen schweren barocken Möbeln noch heute so aussieht wie vor 300 Jahren. Hier wie überall ist die Familiengeschichte allgegenwärtig. An den Wänden Porträts in Öl und auf den Kommoden und Tischen Familienfotos in Schwarz-Weiß. Ein Foto zeigt die Schlossherrin selbst mit Mitte 30. Auf dem Porträt, aufgenommen in New York in den 70er Jahren, sieht Principessa Claudia Ruspoli ein bisschen aus wie Raquel Welch. Da war die Prinzessin gerade in New York angekommen, um Schauspielerin zu werden.
New York was a fantastic time. Late 70s.
Ich hatte eine großartige Zeit in New York, damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Mein Schauspiellehrer war Nicholas Ray. Der Regisseur von Denn Sie wissen nicht, was Sie tun, mit James Dean. Die Schauspielschule war wie Therapie für mich. Es hilft, alles rauszulassen, die Wut, die Enttäuschung, die Freude, all die Gefühle.
Ihr Vorbild damals war das wohl berühmt-berüchtigste Familienmitglied der Ruspolis. Ihr Onkel, Alessandro Ruspoli.
Ich mochte meinen Onkel Dato sehr. Er hatte ein schillerndes Leben mit 5 Kindern von unterschiedlichen Frauen. Immer war er umgeben von jungen Menschen und Künstlern.
Wie kein zweiter verkörperte Dato, Onkel Ruspoli, das Dolce Vita der römischen High Society in den 50er und 60er Jahren.
Er hat alle schockiert mit seinem Lebensstil. Eine Menge Drogen, eine Menge Frauen. Angeblich wurde Fellini von ihm zu seinem Film Dolce Vita inspiriert.
Im Film speist ein Prinz, für den sich Klatschreporter Marcello im Promi-Restaurant interessiert, Schnecken zu Valpolicella. Der Standesgenosse des Prinzen, Principe Dato Ruspoli, hätte vermutlich im richtigen Leben den schweren Rotwein aus Tuscia und Wildschwein-Ragout bevorzugt. So wie das Gericht von Albano Saliai in der Cantina Dariana in Bagno Reggio zubereitet wird, 3 Stunden auf dem Rad Richtung Norden. Wie eine uneinnehmbare Festung thront der Ort Bagno Reggio auf dem Tuffsteinfelsen. An die 10.000 Touristen täglich besuchen gegen 5 Euro Eintritt die malerische Geisterstadt und drängeln sich auf dem einzigen Zugang zum Ort, einer schmalen Fußgängerbrücke. Ständig wohnt hier schon lange niemand mehr, außer ein paar reichen Touristen in den Sommermonaten. Hausmannskost gibt es trotzdem. Und weil gerade Jagdsaison ist, steht in der Cantina Dariana bei Albano Saliai ein Gericht ganz oben auf der Speisekarte. Wildschwein aus den Wäldern der Umgebung. Das Lieblingsgericht von Chefkoch Albano Saliai.
Das Fleisch wird über Nacht gebeizt mit Nelken, Wacholder und Fenchel. Am nächsten Tag wird es angebraten, mit Rotwein und Tomatensud abgelöscht und dann 3 bis 4 Stunden geschmort. Dazu gibt es Ofenkartoffeln, die über Stunden langsam in der Asche am offenen Kamin gegart werden.
Eigentlich ein arme Leute-Essen. Aber es zergeht auf der Zunge. Und wie bei jedem italienischen Abendessen gibt es auch hier in Bagno Reggio und Dolce etwas typisch Süßes.
Esskastanien. Die kochen wir langsam mit Wasser und Zucker. Dazu halbgefrorenes, eine Mousse aus weißer Schokolade, abgeschmeckt mit Kardamom.
Auch das ein arme Leute-Essen. Aber das war nicht immer so. Eine der berüchtigsten Geschichten aus der Zeit der skandalumwitterten Renaissance-Päpste verdankt ihren Namen der unscheinbaren Baumfrucht. Das sogenannte Kastanienpanket oder auch die Kastanienorgie. 1501 veranstaltet von Cesare Borgia im Vatikan, bei dem der Legende nach neben Kastanien römische Prostituierte eine wichtige Rolle spielten. Geladen als Ehrengast war auch Borgias Vater, Papst Alexander VI., eben jener Kirchenmann, dessen Geliebte Giulia Farnese war. Giulia Farnese, die Landadlige aus Tuscia vom Beginn meiner Reise. Dank deren Einfluss ihr Bruder Kirchenkarriere machte und ihre Familie zu einer mächtigen Dynastie aufstieg.
Gerd Brendel hat uns mitgenommen in die vergessene Mitte Italiens.